Liebe Gemeinde, letzten Sonntag hat Carla Witt darüber gepredigt, dass Advent warten heißt. Nun gibt es ja verschiedene Formen und Arten zu warten. Da ist das absichtslose Warten. Eigentlich erwartet man nichts von dem, was gleich geschehen soll. Man ist nicht kritisch, negativ eingestellt, aber auch nicht optimistisch. Man hängt jetzt einfach drin und macht einfach mit. Absichtsloses Warten. Und dann ist da das leicht genervte Warten. Das kennen jene gut, die viel mit der Deutschen Bahn unterwegs sind. Man hat sich die Verbindung ausgedruckt, hat vor Augen, dass es einen Weg und Mittel gibt, um nach Hause zu kommen. Nur wann und wie wird mit den verstreichenden Minuten immer unsicherer. Man wandert von einem Bahnsteig zum anderen, kauft sich den zweiten Kaffee und fängt an, folgende Apps durchzuscrollen. Flixbus, Mitfahrgelegenheit und dann Booking.com. Das alles ist in Österreich ganz anders, natürlich. Wir haben ja auch nur zwei Bahnschienen. Dann gibt es noch das freudig gespannte Warten. Das dürfen wir nicht vergessen. Das hatten Familien vielleicht in den letzten Tagen am Nikolaustag. Kinder, die herumtrippeln und einem plötzlich die kühnsten Versprechungen geben, damit das Warten kürzer wird. Das ist ein Herbeiwarten. So kann auch Warten sein. Liebe Gemeinde, warten im Advent. Die richtige Form des Wartens ist doch die nachdenkliche Form, oder? Es gibt nun Christenmenschen, die bei sogenannten christlichen Festen und Themen schnell in eine gesalbte, nachdenkliche Haltung rutschen. Also eine gesalbte, nachdenkliche Haltung. Stichwort, wir müssen uns wieder mehr besinnen. Dann wird alles gut. In eine solche gesalbte, nachdenkliche Haltung rutschen aber nicht nur Christenmenschen. Das erinnert mich daran, dass ich als Pfarrer in Österreich oft erlebt habe, dass Menschen mir relativ normal begegnet sind, bis sie erfahren haben, dass ich Pfarrer bin. Ich sitze in der Fußballkabine nach dem Training und es geht heiß her, weil sich zwei in die Haare gekriegt haben. Und nach sehr deftigen Wortgefechten versucht einer zu schlichten und meint mit Blick auf mich, lass uns das christlich lösen. Friede ist wichtig. Als ob ich das hören wollen würde in der Situation. Oder eine andere Situation in Österreich, ich sitze beim Friseur und wir kommen auf die zuweilen mühsame Existenz des Friseurs zu sprechen. Und der Inhaber erzählt mir ziemlich direkt und ungeschönt von den Investitionen, Kapitalveranlagung und wie er versucht, den Staat zu betrügen. Nachdem er erfährt, dass ich Pfarrer bin, sagt er in einer gehobenen Tonlage, wie aus einer Erzählung Goethes, ein erfülltes Leben ist ja auch das Begehren eines jeden. Da gibt es natürlich auch das ernste Bemühen um eine nachdenkliche Haltung, auch in der Adventszeit. Warten im Advent hat noch eine weitere Seite. Sie wirkt auf den ersten Blick vielleicht fremd. Diese Form des Wartens wird uns vom Predigttext nahegelegt. Es geht um ein anklagendes Warten. Um ein anklagendes Warten. Gott, warum tust du nichts? Gott greift doch ein. Wo bist du? Das mag jetzt den adventlichen Erwartungen zunächst widersprechen, weil es irgendwie wenig besinnlich erscheint, sich bei Gott über Gott zu beschweren. Da mag der eine oder die andere zurückzucken, vielleicht zu schnell zurückzucken. Der Predigttext für heute ist ein Klagelied im Advent. Ich überschreibe es mit den Worten, ein zähes Ringen um den fernen Gott. Ein zähes Ringen um den fernen Gott. Lasst uns den Predigttext hören. Es steht geschrieben, so schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater? Denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser Sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten. Auch hat man es von alters her nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Ich bete. Herr, schenk uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, das anklagende Warten ist geboren aus Schmerz. Gott wird als fern erlebt, fern von den eigenen Fragen und den eigenen Problemen, den bedrohlichen Problemen, distanziert, uninteressiert, abwesend, weit weg. So schau nun vom Himmel und sieh herab. Sieh doch, dein Volk ist verzweifelt, es ist gefangen genommen von den Feinden in ein anderes Land verschleppt. Die damalige Großmacht hat Israel besetzt und alles verwüstet. Die wenigen, die zurückgelassen wurden, haben sich schnell zerstreut. So schau nun vom Himmel herab und sieh herab. Sieh doch, Gott, es ist alles weg. Wo ist nun dein Eifer? Wo ist deine Macht? Jetzt musst du eingreifen, Gott. So wie früher, als du uns aus der Hand unserer Feinde befreit hast, uns durch die Wüste geführt hast. Damals hast du uns täglich versorgt und jetzt? Wo ist dein Eifer und deine Macht? Wir wissen vom Wirken Gottes in der Vergangenheit, wir vermissen es in der Gegenwart. Unseren Besitz haben wir verloren, jetzt verlieren wir langsam auch die Hoffnung, dass es irgendwie anders werden könnte. Auch jene, die mit uns verschleppt wurden, wenden sich nun gegen uns. Dem äußerlichen Zerfall folgt der innere Zerfall. Gott war doch früher näher, oder? Hat er uns verlassen? Haben wir uns das früher nur eingebildet? Warum fühlen wir es jetzt nicht mehr? Warum erleben wir es nicht mehr? Warum sehen wir dein Eingreifen nicht mehr, Gott? Warum? Liebe Gemeinde, das anklagende Warten ist aus Schmerz geboren. Das Leben als Christen und Christinnen kennt einen solchen Schmerz. Das anklagende, aus Schmerz geborene Warten hat seinen Platz in der Adventszeit. Unser anklagendes, aus Schmerz geborene Warten hat seinen Platz in der Adventszeit. Anklagend erwarten jene, die unter Krankheit geplagt sind, Heilung. Gott, greif ein. Es ist mir doch schon mal besser gegangen. Warum nicht jetzt? Eine andere mag warten, dass die Medikamente endlich wirken und dass nun endlich ein neues Lebensgefühl aufkommt. Zerreiß doch die Himmel für mich, bitte. Ein anderer mag warten, dass Gott endlich in die verzwickten familiären Verhältnisse eingreift und sich Feindschaften legen und Geschwister sich endlich versöhnen. Warten, dass Gott einen Frieden schenkt, den keiner in den letzten Jahren in dieser Familie herstellen konnte. Gott, wie lange bete ich schon für meine Lieben? Und es bewegt sich nichts. Es scheint immer schlimmer zu werden, immer endgültiger. Oder Gott, warum hat die Jobsuche, die Wohnungssuche nicht geklappt? Warum ist meine Beziehung gescheitert? Schmerzlich erwarten wir, dass Gott Recht schafft, uns erlöst. Schwache und Opfer, Erniedrigte und Zerschlagene erlöst, jene, die ihrer Würde beraubt sind, Opfer körperlicher oder seelischen Missbrauchs sind. Klage wird auch dort laut, wo der Gedanke aufkommt, warum reicht mein Gebet nur bis in die Decke dieses Raumes? Warum dringt da nichts durch? Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht. Greif ein. Greif ein, Gott, und lass alles erbeben. Auch mein Herz. Eines der Lieder, das die Klage auf sehr existenzielle Weise ausdrückt, ist folgendes Lied. Say Something. Liebe Gemeinde, in all dem anklagenden, schmerzlichen Warten suchen wir eines: Erlösung und nicht Erklärung. Wir wollen frei werden und nicht erklärt bekommen, was die verschiedenen Faktoren sind, die den jetzigen Zustand beeinflussen. Ein Mann hat seinen Schmerz mal so formuliert: Meine Frage war nicht, warum lässt Gott das zu, sondern: Mein Gott, wo bist du? Erlösung heißt, wir suchen Nähe und Stärke und Zuwendung und Mitgefühl. Wo finden wir nun eine Spur der Erlösung oder einfach Hoffnung, die uns nicht verzweifeln, sondern aufblicken lässt? Das schmerzliche Warten führt den Kläger gegen Gott ins Gebet. Das schmerzliche Warten führt den Kläger gegen Gott ins Gebet. Dass es ein klagendes Gebet ist, erkennen wir daran, welche Worte er verwendet. Diese Stelle, dieser Predigttext, ist eine der wenigen Stellen im ersten Teil der Bibel, an denen wir lesen, dass Gott Vater genannt wird. Diese Ansprache zeigt noch immer eine trotzige Gewissheit, eine widerspenstige Hoffnung, nämlich, dass ein Vater sich um seine Kinder kümmert. Ja, das ist die Aufgabe des Vaters, dass er sorgt und versorgt. Diese Widerspenstigkeit, dieser tief verankerte Trotz fließt in das Gebet, das im anklagenden Warten gebetet wird. Doch wofür sollen wir beten? Wilhelm Busch erzählt mal eine Geschichte. Er sagt: Ich erinnere mich, dass wir in meiner Kindheit einen reichen Onkel hatten. Wenn er zu Besuch kam, brachte er immer herrliche Geschenke mit: Schokolade, Pralinen. Wir Kinder erwarteten ihn stürmisch: Onkel, hast du? Und denken Sie, ich weiß gar nicht mehr, wie der Onkel aussah. Ich sehe nur noch die vollen Taschen vor mir. Das heißt, der Onkel war mir im Grunde ganz egal. Ich wollte seine Geschenke. So machen es die meisten mit dem Heiland. Sie wollen etwas von ihm, aber nicht ihn selbst. So erzählt es Wilhelm Busch. Wofür sollen wir beten? Natürlich auch für die Geschenke des Gebers, für das Geschenk der Heilung, für das Ende der Schmerzen. Lasst uns dafür beten, dass Beziehungen gelingen, dass Einsicht entsteht, Gott wundersam und wunderbar wirkt und eingreift. Und so kann es auch sein, dass der Geber aller Gaben den einen Schmerz stillt, dem anderen neue Geduld schenkt, zu ertragen. Die eine durch Medikamente ihre Krankheit gut in den Griff bekommt. Und auch, dass der andere seine Beziehungen noch immer nicht in den Griff bekommt. Dieser Spannung können wir uns nicht entziehen. Doch was haben wir letztlich Not? Das Gebet in der Bibelstelle ist beachtenswert. Der Schreiber betet und fleht sinngemäß: Gott, schau auf uns. Schau auf mich. Was haben wir letztlich Not? Dass Gott auf uns schaut. Denn wichtiger als dass wir Gott sehen, ist, dass Gott uns sieht. Das widerspricht nicht dem Wunsch, dass Gott etwas sagen möge. Es widerspricht nicht der Sehnsucht, dass Gott nun endlich eingreifen möge, sondern bringt es auf den Punkt, worauf es im Letzten ankommt. Gott, bitte sieh mich an. Dieses Gebet blieb und bleibt nicht unbeantwortet. Es bleibt nicht unbeantwortet. Und das ist das, was wir bald feiern, dass Gott die ganze Welt ansieht. Wir sind bereits in der Erwartung auf die Ankunft des Geschenkes Gottes an uns. Er schenkt sich selbst. Der Geber wird zur Gabe, der Schenkende verschenkt sich. Das ist Gottes Erbarmen, dass er sich deiner und meiner erbarmt und sich letztlich unseres schmerzlichen Wartens erbarmt und so ansieht. Er kommt als Antwort. Nicht er gibt die Antworten und bleibt, wo er ist. Nicht er verteilt die Schokolade aus dem Himmel wie ein reicher Onkel und bleibt uns eigentlich fern. Was haben wir letztlich Not? Dass Gott mich und dich ansieht und er sein Angesicht leuchten lässt. Leuchten über dir, über mir und uns gnädig ist. Wir haben Not, dass der Herr sein Angesicht hebt über uns und uns Frieden gibt. Und dann mein anklagendes und schmerzliches Warten sieht. Durch seinen Blick auf uns sind wir gesegnet und behütet. Und das ist es wert, weiter zu warten. Denn du Leidende, Gott sieht dich an durch Jesus. Du Geschmähter, Gott sieht dich an durch Jesus. Du Vernachlässigter, Gott sieht dich an durch Jesus. Du Hoffnungslose, Gott sieht dich an durch Jesus. Du gepeinigte Seele, Gott sieht dich an durch Jesus. Du Verlassener, Gott sieht dich an durch Jesus. Du Enttäuschter, Gott sieht dich an durch Jesus. Wenn das auch euer Gebet ist, euer trotziges Gebet, dann stimmt mit mir ein in das Lied: O Heiland, reiß die Himmel auf. Amen.